Jetzt klappt es. So. Geliebte Geschwister, es ist für mich auch ein kleines Wunder, dass ich hier sein kann und heute Abend zu euch sprechen kann. Warum? Ich habe letzte Nacht um 12:30 hatte ich so starke Halsschmerzen, dass ich den Eindruck hatte, da ist jemand mit zwei Messern da und kratzt an meiner Speiseröhre herum. Also ich dachte, wie soll das gehen? Morgen oder heute, es war ja schon nach Mitternacht, muss ich noch sprechen. Aber der Herr hat mich dann heute Morgen wieder hergestellt und jetzt darf ich hier sein. Und ich bin ihm von Herzen dankbar. Und währenddem ich heute Nacht so da lag und diese Schmerzen hatte, die sehr stark waren, dachte ich dann viel an dich. Ja. Und dachte, du hast mir diese Schmerzen geschickt, damit ich für den Klaus beten kann, der an etwas weit Schlimmerem leidet als ich. Nun zu meiner Person. Ich bin 44 Jahre alt und bin seit 24 Jahren verheiratet mit meiner lieben Frau Maya. Wir haben zusammen 4 Kinder. Die älteste ist eine Tochter, die jetzt im September 23 wird und im September auch heiratet. Der zweitälteste wird auch im September 22 Jahre alt und der heiratet schon im Juli. Also unsere Familie wird kleiner dieses Jahr. 2 von unseren Kindern ziehen also aus. Dann der dritte. Das dritte Kind ist wieder ein Sohn, der David. Er ist zurzeit im Schweizer Militärdienst als 19-Jähriger. Er wird auch dieses Jahr 20. Und der Jüngste, der ist 16 und der macht eine Berufsausbildung als Computerfachmann. Und ich habe ja bis vor etwas mehr als einem Jahr durfte ich ein Architekturbüro führen, das wir, unsere Brüder und ich, von unserem Vater übernommen haben. Er ist ja 1994 gestorben an Darmkrebs und wir mussten damals oder durften damals das Architekturbüro übernehmen, das ja schon mein Großvater Arthur Muhl geführt hat. Und das war bis letztes Jahr im März so. Da haben wir das Büro aufgelöst. Das heißt, ich war damals nur noch alleine. Ich hatte also alleine dieses Architekturbüro. Meine Brüder sind vorher schon ausgestiegen, nicht weil wir uns irgendwie verstritten haben, sondern weil wir zu wenig Arbeit hatten. Und damals haben wir dann vereinbart, wer von uns zuerst eine geeignete Stelle findet, der geht. Und das war dann mein jüngerer Bruder, der fand zuerst eine geeignete Stelle, der ging. Und der jüngste Bruder, der war nicht vom Baufach, der konnte das Architekturbüro gar nicht alleine weiterführen. Das war ihm gar nicht möglich. Und von daher durfte oder musste ich das Architekturbüro alleine führen, während etwas mehr als einem Jahr, bis mir dann im 2004, im Sommer klar wurde, oder erst im Herbst, dass ich in den vollzeitlichen Dienst eintreten darf als freischaffender Prediger. Und nun bin ich jetzt seit 1. März bin ich unterwegs und ich staune, wie Gott Gnade geschenkt hat. Auf der einen Seite habe ich genug Aufträge, auf der anderen Seite werden wir auch gut versorgt. Das ist ja nicht selbstverständlich, weil ich kein festes Gehalt habe. Also es ist nicht so, dass ich irgendwo bei einer Organisation oder so angestellt bin, sondern wir leben einfach von den Gaben der Geschwister. Da gibt es einen Spenderkreis, der hat sich von alleine gebildet, ohne dass wir irgendeine Person gefragt haben. Also wir haben nicht mal die engsten Freunde gefragt, du könntest uns unterstützen. Nein, es hat sich da ein Spenderkreis von alleine gebildet. Ich denke, geht auch auf das Wirken unseres Herrn zurück. Und mit dem, was ich dann durch die Dienste auch einnehmen darf, können wir als Familie leben. Das habe ich vor einem Jahr, hatte ich da so meine Zweifel. Ich dachte, wenn das nur gut geht. Und heute staunen wir, wie Gott uns einfach versorgt. Er steht zu seiner Berufung und das gibt uns heute umso mehr Freude. Ja, ich denke, das sind so die wichtigsten Sachen, die zu sagen sind. Ich will auch noch ganz kurz beten zum Anfang. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir hier zusammen sein dürfen, dass wir hier Gemeinschaft haben dürfen unter deinem Wort. Du hast uns durch dein Wort so reich gemacht und wir können uns immer wieder neu darüber freuen und wir dürfen immer wieder neu staunen, was du uns geschenkt hast. Durch dein Wort und durch deinen Geist. Ich danke dir, dass wir jetzt diesen Abend auch in deine Hände legen dürfen. Du mögest Gnade geben zum Reden und zum Hören. Amen.
Amen.
Wir möchten in diesen Tagen über das Wesen Gottes nachdenken. Und wenn es etwas Schönes gibt, etwas, was uns wirklich erfreuen darf, dann ist es das Wesen Gottes. Weil das Wesen Gottes etwas beinhaltet, das uns, oder so viel beinhaltet, das uns dann wirklich erfüllt und uns Frieden gibt und uns Freude gibt, wenn wir sehen, wie er ist, was er für ein herrlicher und wunderbarer Gott ist, voller Liebe und Gnade. Und wir wissen ja alle, dass Gott Liebe ist, dass er Wort ist, dass er Licht ist, dass er Leben ist, alle diese Dinge. Aber was das genau beinhaltet, was das für Auswirkungen hat auch in unserem Leben, das wissen wir manchmal noch zu wenig. Für mich ist das Wesen Gottes ein ganz wichtiges Thema, weil wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, dann geht es darum, dass wir erkennen, wie unser Gott, was er für ein Wesen hat, was er für Charaktereigenschaften hat und wenn wir dieses Wesen anschauen, dann werden wir auch verwandelt in sein Bild. Und das ist ja auch etwas, was uns gesagt wurde, dass wir verwandelt werden in sein Bild, wenn wir ihn anschauen. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit heißt es da. Und ich möchte an den Anfang einen Text stellen aus Galater 1, Vers 11 bis 17 oder 16. Wir wissen ja, der Galaterbrief ist ein Brief, der sehr kämpferisch ist. Paulus musste dieser Gemeinde ganz klar sagen, auf was für einem Fundament das Evangelium steht und unser Glaube schlechthin, worauf wir bauen sollen. Und er hatte größte Bedenken, dass in dieser Gemeinde eine falsche Lehre Einzug halten könnte. Er spricht eigentlich die Galater viel, ich sage jetzt mal, viel härter an, als er das zum Beispiel bei den Korinthern gemacht hat. Er hat die Korinther auch sehr getadelt und wenn wir einmal die Briefe lesen, den Korintherbrief lesen, dann sind wir vielleicht erstaunt darüber, welche Missstände in dieser Gemeinde waren. Also jeglicher Art, was Völlerei betrifft, was Sexualität betrifft, was Neid betrifft und alle die Dinge, sie haben sich gestritten, sind vor die Richter, die irdischen Richter, alle diese Dinge und man ist fast ein bisschen erstaunt, mit was für einer Sanftmut und Milde Paulus eine Korinthergemeinde angeht. Im Gegensatz zur Galatergemeinde, hier redet er relativ klar und deutlich und sagt auch dann irgendwann im Brief hinfort, mache mir niemand mehr Mühe. Also diesen Brief hat eigentlich ihm sehr Mühe gemacht oder zumindest der Zustand der Galatergemeinde hat ihm sehr Mühe bereitet. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil die Galater waren sehr vorbildlich. Er sagt ihnen sogar an einer Stelle, wenn ihr die Möglichkeit gehabt hättet, ihr hättet euer Auge ausgerissen und sie mir gegeben. Also Paulus hatte ein Problem mit seinen Augen und die Galater waren damals so, die wären also bereit gewesen, ihre Augen auszureißen und sie dem Paulus zu geben. Das war ja wirklich ein vorbildlicher Liebesdienst, den sie da dem Paulus erbringen wollten oder gern gemacht hätten. Sie konnten es natürlich nicht, ist klar. Aber trotzdem sind wir dann erstaunt, dass gerade Paulus mit dieser Gemeinde sehr hart ins Gericht geht. Er kritisiert in dieser Gemeinde auch nicht eine spezielle Sünde, also eine Ausschweifung oder solche Dinge, sondern er ist in diesem Brief besonders hart, weil er festgestellt hat, dass sich in diese Gemeinde eine Lehre einschlich, die sehr gefährlich war. Und zwar kamen ja da, von den Juden kamen da einige in die Gemeinde hinein und die sagten dann, ihr müsst euch alle beschneiden lassen, sonst ist es um euer Heil geschehen. Ihr müsst auch wieder den Sabbat halten, ihr müsst die Gesetze vom Sinai einhalten und wenn ihr das nicht tut, dann ist es fraglich, ob Gott euch überhaupt erretten kann. Und das war ein Einfluss, ein geistlicher Einfluss, der für Paulus höchst gefährlich war. Er hatte gesehen, hier wird ein anderes Fundament gelegt. Unser Glaube steht auf einem anderen Fundament, nicht auf dem Fundament, du musst das und jenes tun und dann kannst du vielleicht errettet werden, sondern wir stehen auf dem Fundament der Gnade. Wir stehen ganz auf dem, was Gott und Jesus Christus für uns getan haben. Und das ist ganz zentral. Und wer dieses Fundament wegnehmen will, das war für Paulus ein ganz, ganz großes Problem. Er musste hier sehr hart eingreifen. Wir kennen ja diese Aussagen von Paulus, wo er sagt, wer ein anderes Evangelium verkündigt als das, was ich euch verkündigt habe, der sei verflucht oder im Griechischen heißt es Anathema, angeprangert, den muss man hervorheben und sagen, das ist ganz gefährlich. Paulus musste hier einschreiten und heute dürfen wir eigentlich dankbar sein, dass es solche Brüder gab, solche jüdischen Brüder in dieser Galatergemeinde, die Galatergemeinde beunruhigte. Warum? Wegen diesen Brüdern haben wir heute diesen Brief. Diesen wunderbaren Galaterbrief, der uns ganz klar vor Augen malt, wir sind durch Gnade aus Glauben errettet und das alleine, nicht aus uns oder aus Gesetzeswerken, sondern allein aus Gnade. Nun Vers 11, ich teile euch aber mit Brüdern, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung oder besser übersetzt Enthüllung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine überkommenen väterlichen Überlieferungen in viel höherem Maße ein Eiferer. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu enthüllen oder offenbaren, damit ich unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Soweit der Text. Paulus hält hier ganz klar fest, das Evangelium, das er den Galatern verkündigte, war kein Evangelium von Menschen, keine frohe Botschaft von Menschen, keine Wohlkunde von Menschen. Diese frohe Botschaft, die Paulus verkündigte, ging ganz auf das Wirken Gottes zurück. Also das, was er hineingebracht hatte, das, was er verkündigt hat, die geht ganz auf das Wirken Gottes zurück. Und da haben keine Geschöpfe irgendwie eine Rolle gespielt, sondern er allein hat es bewirkt. Der Allmächtige hat dieses Evangelium Paulus ganz persönlich gegeben durch Offenbarung, durch eine innere Enthüllung. Wir werden das noch näher anschauen. Es ist also eine Wohlkunde, die ganz auf der Tat Gottes basiert, die dem Menschen keinerlei Eigenleistung für deren Rettung fordert. Also vom Menschen fordert es keine Eigenleistung für die Rettung. Der Mensch soll lediglich glauben, er soll lediglich auf Gott vertrauen, dass dieser wunderbare Herr alles für die Rettung von uns Menschen gemacht hat und er soll ihm danken. Paulus hatte ja ein Problem, dass er sagte, diejenigen, die euch verunsichern, die verkündigen ein anderes Evangelium, was eigentlich gar kein anderes ist, sondern sie verkehren das Evangelium. Es ist ein verkehrtes Evangelium. Ja, was sollen wir darunter verstehen? Was ist ein verkehrtes Evangelium? Eine Möglichkeit wäre bestimmt die, wenn wir durch Glauben aus Gnaden gerettet sind, dann dürfen wir aus dieser wunderbaren Stellung, die wir in Christus haben, aus dieser Stellung heraus dürfen wir gute Werke tun und uns in Liebe dem Gott und den anderen hingeben. Und das verkehrte Evangelium wäre dann, zuerst müsst ihr mal gute Werke tun, zuerst müsst ihr euch bewähren, zuerst müsst ihr diese und jene Leistung erbringen, zuerst müsst ihr diese und jene Gebote halten und dann vielleicht irgendwann einmal kommst du in den Stand hinein, dass du gerettet wirst. Das ist ein Verkehren des Evangeliums. Das, was uns der Herr geschenkt hat durch Jesus Christus. Das ist eine Botschaft, die jeder Mensch für sich in Anspruch nehmen kann. Es ist nicht nur eine Botschaft für intellektuell starke Menschen, sondern gerade auch für die Schwachen. Ich möchte eine Stelle lesen aus Matthäus 19, Vers 24. 19, Vers 24. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingehe, als ein Reicher in das Reich Gottes. Und dann noch Philipper 3, Vers 5. Nein, das ist falsch. Aha, doch. Also, wenn irgend, ich lese ab 4b, wenn irgend ein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr, beschnitten am 8. Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern,
dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Was auch immer mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ich möchte damit einfach deutlich machen, starke, angesehene Menschen, da meine ich nicht nur die Reichen, die materiell reich sind, sondern auch die reich sind an Begabung, Menschen, die intellektuell sehr hochstehend sind. Diese Menschen, für die ist es wirklich schwieriger, die Botschaft der Gnade anzunehmen. Warum? Weil für starke und reiche Menschen diese Botschaft wenig attraktiv ist, weil hier letztlich alles, worauf sie stolz sind, nämlich auf ihre Leistungen, auf ihre Begabungen, auf das, was sie vorweisen können, auf die Dinge, wo sie sich von den anderen abheben können, wo sie sagen können, da bin ich halt im Gegensatz zu den anderen etwas Besonderes. Diese Dinge gehen verloren, ja, sie werden bedeutungslos, wenn man sich total auf die Gnade verlässt. Wenn man sagt, ich kenne nur noch die Gnade und ich will aus der Gnade heraus leben, diese Dinge werden dann bedeutungslos. Das beschreibt hier Paulus. Diese Menschen können sich weder ihrer Begabungen noch ihres materiellen Reichtums rühmen. Aber gerade diese Dinge, diese äußeren Dinge, gaben ihrem Leben einen Inhalt. Den eigentlichen Inhalt. Das ist eigentlich das Urproblem von uns Menschen. Wir suchen einen bestimmten Selbstwert. Und wir möchten unseren Selbstwert heben. Und wenn wir einen mangelnden Selbstwert haben, dann leiden wir darunter. Und um diesen Selbstwert zu heben, versuchen wir, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wir versuchen den anderen Menschen zu gefallen, wir versuchen den anderen Menschen zu zeigen, was wir Besonderes sind, was wir für Gaben, für Talente haben, welchen Reichtum wir haben. Wir versuchen, andere schlecht zu machen, damit das eigene Selbstwertgefühl gesteigert werden kann. Eigentlich leiden wir alle in irgendeiner Weise darunter. Auch im frommen Bereich leiden die Menschen darunter, dass sie zu wenig Selbstwert haben. Aber liebe Geschwister, unser Wert definiert sich nicht über unsere Begabungen oder über unsere Leistungen. Das müssen wir ganz klar festhalten. Unser Wert definiert sich allein dadurch, dass uns Gott liebt. Dass er für uns seinen Sohn geopfert hat und dass er uns in eine wunderbare Stellung hineinversetzt hat, nämlich wir dürfen Söhne Gottes sein, wir dürfen Miterben Christi sein, wir dürfen Heilige sein, Hausgenossen Gottes und wie die Dinge alle heißen mögen. Wir haben eine wunderbare Stellung, aber diese Stellung ist geschenkt und nicht verdient. Und das ist ganz entscheidend, dass wir das erkennen. Ich staune immer wieder, wie Menschen stolz sind auf ihre Intelligenz. Ich staune, wie Menschen stolz sind auf ihre Begabungen oder auch auf ihre Schönheit, die äußere Schönheit. Und wenn man ein bisschen darüber nachdenken würde, dann würde man eigentlich feststellen, dass du schön bist. Hast du etwas dafür? Hast du dich im Mutterleib selber gebildet? Hast du dich geformt? Ist doch ein Geschenk. Dass du intelligent bist, ist doch ein Geschenk. Es wurde dir gegeben, dass du Gaben hast, dass du gewisse Dinge gut kannst, dass du musikalisch bist oder was auch immer, ist doch ein Geschenk. Natürlich hast du dann auch noch geübt, aber die Grundbegabung wurde dir doch geschenkt. Wie kommst du dazu, noch stolz zu sein darauf? Klar, wir sind stolz, wir sind hochmütig, weil uns das anfänglich geholfen hat, unser Selbstwert ein bisschen zu steigern. Aber Gott gibt uns einen Wert, er gibt uns eine Identität, die alles andere in den Schatten stellt. Wisst ihr, auf dieser Welt, wenn man die Leiter ganz hoch steigt, dann kommt man vielleicht, wenn man ganz oben angelangt ist, ist man vielleicht Bundeskanzlerin. oder man ist Präsident der Vereinten Nationen, aber ich kann euch sagen, diese Identität ist nicht zu vergleichen mit der Identität, die wir in Christus haben. Kein Vergleich! Aber wir haben diese Identität geschenkt bekommen. Wie können wir noch stolz sein darauf? Nein, es macht uns demütig. Und wir dürfen einfach freudig vor den Herrn treten, sagen, du hast mir das alles geschenkt in deiner großen Güte und Gnade. Und weil ich so beschenkt bin, darf ich auch meine Nächsten lieben und höher achten als mich selbst. Für gescheiterte Menschen, für die zerbrochenen Kreaturen, für die Untauglichen ist die Botschaft des allmächtigen Gottes in der Tat eine Wohlkunde. Diese Botschaft vermittelt eine neue Basis, eine neue Lebensgrundlage, auf der alles aufgebaut werden kann. Aber nicht nur das. Jesus schenkt den Glaubenden das Leben schlechthin, das Leben in höchster Form, ein unzerstörbares Leben. David hat erkannt, ein zerbrochenes Herz und ein zerschlagener Geist verachtest du nicht, Gott. Ja, die am Boden liegen, die zerstört sind, die sagen, ich habe in meinem Leben alles falsch gemacht, die total zerbrochen sind. Ach, wie hat David in seinem Leben eigentlich vieles falsch gemacht? Mir hat mal jemand gesagt, also ihr kennt ja die Geschichten mit seiner Familie, mit seiner Tochter Tamar, mit Amnon und mit Absalom und wie die alle heißen. Da war ja ein riesen Problemhaufen. Der konnte eigentlich seinem Haus relativ schlecht vorstehen. Und da hat mir mal einer gesagt, eigentlich hätte man bei David das Sozialamt vorbeischicken müssen, ja. Weil er, ich meine, wenn wir nur an Absalom denken, dieser Mann, der war wirklich ein Mann, ein Blutmensch, der seinen Bruder umgebracht hat, der bereit war, seinen Vater umzubringen, nur um ans Königtum heranzukommen. Das war ja eigentlich eine absolute Katastrophe, dieser Mann. Und dieser Mann hat ja, man kann sich den gar nicht schlimmer vorstellen. Und desto beeindruckender ist es, wenn wir sehen, dass David diesen Absalom geliebt hat. Als er nämlich starb, hat er geweint und hat geschrien, Absalom, mein Sohn, Absalom, mein Sohn, Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Wisst ihr, David hat in der Kindererziehung viele Fehler gemacht, aber er hat immer geliebt, bis ans Ende geliebt, bedingungslos geliebt. Er hat seinen Sohn geliebt, ohne irgendwelche Bedingungen. Der Sohn hat machen können, was er wollte. Der konnte so böse sein, wie er wollte. Er hat ihn immer geliebt. Und in dieser Liebe, die hier zum Ausdruck kommt bei David, durch diese Liebe wird uns deutlich, dass David hier ein wunderbarer Darsteller der Liebe Gottes ist. Die Liebe Gottes liebt bedingungslos. Ohne Ende. Egal, was seine Kinder anstellen, die können noch so böse sein, er liebt sie immer. Natürlich, wenn sie krumme Wege gehen, haben diese krumme Wege Konsequenzen. Keine Frage. Und schmerzhafte Konsequenzen. Keine Frage. Aber er liebt immer. Bedingungslos. Und da ist David ein wunderbarer Darsteller Gottes, des Vaters. Und das ist für mich ein Grund, warum Gott sagt, David ist ein Mann nach meinem Herzen. Und ich sage jetzt, weil er meine bedingungslose Liebe darstellen wird, zeigen wird allen Menschen. Dieses Evangelium bekam Paulus von keinem Menschen. Er hatte es auch nicht gelernt, indem er an einer Hochschule Theologie studierte. Zwar wurde er wie kaum ein Zweiter bei den Pharisäern in der jüdischen Theologie geschult, aber das Evangelium, das er danach verkündigen durfte, kam nur durch die Enthüllung Jesu Christi in sein Bewusstsein. Der Christus hat sich enthüllt vor seinen inneren Augen und dann kam dieses Evangelium in sein Bewusstsein. Es wurde ihm geschenkt. Bibelschulen und theologische Fakultäten können gutes Wissen vermitteln. Sie können eine gute Grundlage vermitteln, aber sie können durch ihren Lehrdienst den Studenten keine persönliche Gottesoffenbarung vermitteln. Zu einer Gottesoffenbarung kommt es nur, wenn der Geist das Wort aufschließt, indem er den Einzelnen Jesus Christus vor seinen inneren Augen aufleuchten lässt. Der Geist weht, wo er will, und weil er weht, wo er will, ist eine persönliche Gottesoffenbarung immer ein Geschenk seiner Gnade. Dass wir den Herrn Jesus sehen dürfen, in seiner ganzen Liebe, in seiner großen Gnade, ist ein Geschenk seiner Gnade. Es ist ein Geheimnis Gottes, dass selbst intellektuell hochstehende Menschen, die sogar die Bibel über Jahre studiert haben, trotzdem keine Gottesoffenbarung erleben konnten. Denken wir an theologische Professoren an Universitäten, die eigentlich keine Beziehung zu Jesus Christus haben, aber die die Bibel studiert haben und das alles kennen, die Studenten unterrichten und trotzdem hatten sie keine persönliche Gottesoffenbarung. Das ist ein Geheimnis. Erst nachdem der Geist einem Menschen den Herrn Jesus enthüllt hat, kann er auch dieses Evangelium der Gnade verstehen. Und das Verstehen dieser Botschaft hat nichts mit Intelligenz zu tun. Kenntnis über die Inhalte des Evangeliums sind sehr wichtig und wir sollten uns Kenntnisse, wir sollten uns Wissen aneignen, keine Frage. Aber sie darf nicht mit Erkenntnis, mit Epignosis verwechselt werden. Epignosis, Erkenntnis, entsteht nur, wenn unser Leben mit dem, was wir wissen, eins wird. Ich bin immer wieder darüber erstaunt, wie viele Geschwister seit Jahrzehnten wissen, dass die Liebe Böses nicht zurechnet. Aber wenn es darum geht, dieses Wissen mit dem Leben in Verbindung zu bringen, dann hapert es. Da kommt eine Schwester, ein Bruder, der hat mich vor 5 Jahren irgendwann einmal beleidigt. Und das weiß ich heute noch ganz genau. Ja? Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Sie rechnet Böses nicht zu. Und dieses Kopfwissen soll sich mit unserem Leben verbinden, das ist doch wichtig. Erkenntnis entsteht nur, wenn unser Leben mit Kenntnis eins geworden ist. Wenn sich das Evangelium Jesu Christi untrennbar mit unserem Leben verbunden hat. Da das Wort Gottes jedoch vollendet ist, gibt es heute keine Offenbarungen mehr, die als allgemeingültige Aussagen der Bibel hinzugefügt werden können. Und nun, wir haben gelesen in Vers 15, als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt hat, durch seine Gnade berufen hat, gefiel. Ihm hat es gefallen. Wenn Gott etwas gefällt, wenn er etwas will oder wohl meint, wenn er beruft, wer könnte ihm widerstehen? Welcher Eiferer oder welcher Sünder könnte ihm widerstehen? Paulus führt hier seine Bekehrung ganz klar und eindeutig auf das Wirken und den Willen Gottes zurück. Er allein ist der Verändernde. Er ist der, der uns verändert. Und deshalb sagt der Paulus auch, vollendigt eure Errettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, nicht ihr, der in euch bewirkt das Wollen als auch das Vollbringen. Sogar das gute Wollen bewirkt Gott in euch, nicht ihr selbst. Er bewirkt es in euch, dass ihr das Gute wollt, dass ihr euch nach Christus ausstreckt, dass ihr versucht, gute Werke zu tun oder was auch immer. Er ist es, der in uns das bewirkt. Er ist der Auswählende. Er ist der Absondernde. Er ist der Einzige, der seinen Willen auch in den Widerspenstigen zur Ausführung bringt, weil er als der Einzige ganz genau weiß, welche Mittel und Wege es braucht, um selbst die ersten aller Sünder zur Umsinnung zu bringen. Und dabei handelt es sich nicht um eine Gehirnwäsche, noch um ein Aufzwingen seines Willens, sondern um ein inneres Überführen, bei dem die Herrlichkeit Gottes erkannt wird. Wenn Gott einen Menschen, ein Geschöpf in ein inneres Überführen hineinbringt, ihm eine Enthüllung schenkt, dann wird das plötzlich klar. Dann wird die einmalige Herrlichkeit plötzlich erkannt. Wer die alles umfassende Liebe Gottes wirklich erkannt hat, der muss nicht mehr mit Manipulation und Überredungskunst von der Richtigkeit des Willens Gottes überzeugt werden. Heute gibt es viele Gemeinden, die sind ja sehr stark darauf aus, die Menschen zu bekehren. Und damit möglichst viele sich bekehren, versuchen sie das auch noch ein bisschen mit Manipulation zu machen. Aber ich sage euch, liebe Geschwister, wenn der Geist Gottes einem Menschen sich offenbart, dann muss dieser Mensch nicht mehr manipuliert werden. Dann erkennt er die Einmaligkeit und Liebe dieses Vaters und seines Sohnes Jesus Christus und ist so überwältigt, dass er gar nicht mehr anders kann, als sich diesem Gott hinzugeben. Früher bin ich Jesus Christus nachgefolgt, weil er der Sieger war und ich wollte auf der Siegerseite sein. Heute folge ich dem Herrn Jesus nach, weil er die Liebe ist. Er ist die Liebe und es gibt nichts Schöneres als die Liebe. Nichts kann mich so faszinieren wie die Liebe Gottes. Die Berufung fand durch Gnade statt, haben wir gelesen. Auslöser der Berufung waren nicht unsere Werke. Gott hat nicht geschaut, wie edelmütig ein Geschöpf ist und dann hat er eine Berufung ausgesprochen. Auslöser und Grund unserer Berufung ist einzig und allein sein Vorsatz und seine Gnade. Lesen wir dazu 2. Timotheus 1, Vers 9. Denken wir daran. Der 2. Timotheusbrief ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Und am Ende seines Lebens bezeugt der Apostel, der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor äonischen Zeiten gegeben ist. Stellt euch das einmal vor. Bevor wir existiert haben, bevor dieser Himmel und diese Erde geschaffen wurde, hat Gott seine Gnade bereitgestellt für uns. Hat sie für uns bereitgestellt. Das verkündigt hier Paulus am Ende seines Lebens.
Welches Kapitel ist das?
2. Timotheus 1, 9. Die Absonderung aus dem Mutterleibe, also Paulus erklärt, von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat. Die Absonderung aus dem Mutterleib deutet darauf hin, dass der allmächtige Gott den Paulus von Anfang an in eine ganz besondere Schule hineingenommen hat. Jede Unterweisung und jede Belehrung in seinem Leben hatte einen ganz besonderen Prozess zur Folge, der ihn so vorbereitete, dass die Gnade an ihm in gar keiner Weise vergeblich wirkte. Das lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 10. Noch einmal, warum sind wir berufen? Weil er es so gewollt hat. Und wir können jetzt natürlich darüber nachsinnieren, warum hat er das so gewollt, dass wir gerade berufen sind. Eine mögliche Antwort könnte sein, Gott hat das auserwählt, was nichts ist in der Welt. Er hat gesehen, oh, den Daniel, der, bei dem ich Hopfen und Malz verloren, der hat keine Chance in dieser Welt. Den muss ich rausholen. Der ist untauglich für diese Welt. Dann hat er vielleicht eine Berufung ausgesprochen, vor äonischen Zeiten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir in der Welt die Nichts. Wir sind die Elenden. Wir lesen das im 1. Korintherbrief. Ich möchte noch hier etwas einfügen aus Galater 1, 24. Dort heißt es, die Gläubigen haben Gott verherrlicht um seinetwillen, nämlich um des Paulus willen. Das außerordentliche Einwirken Gottes in das Leben des Apostels war für die Gemeinden in Judäa ein Grund, Gott zu verherrlichen. Ihm, dem allmächtigen Gott, gebührt allein die Ehre. Er allein hat ein solches Wunder vollbracht. Gibt es für irgendein Geschöpf keine Hoffnung mehr, wenn Gott an einem solchen Mann so eine herrliche Veränderung bewirken konnte? In Epheser 2, 7 lesen wir das einmalige Wort, auf das er erzeige in den kommenden Äonen den übertreibenden Reichtum seiner Gnade in Milde auf uns zu, in Christo Jesu. Gott zeigt einmal den übertreibenden Reichtum seiner Gnade in den zukünftigen Äonen. Ja, an wem zeigt er das eigentlich? Der Leib Jesu Christi, der ist vollendet. Im zukünftigen Äon ist der Leib Jesu schon längstens vollendet. Wir sind schon längst mit Christus eins gemacht. Aber dann in den künftigen Äonen, also nicht nur im nächsten, sondern auch im übernächsten und vielleicht sogar im überübernächsten Äon, will Gott diese übertreibende Größe seiner Gnade an uns erzeigen, demonstrieren. Wem? Den anderen, die seine Gnade noch nicht erfassen durften. Will er nicht allen anderen, die seine Gnade noch nicht erfahren durften, seinen übertreibenden Reichtum zeigen? Diese Machtdemonstration seiner Gnade geschieht nicht nur im nächsten Zeitalter, sondern in den kommenden Äonen. Mit anderen Worten, der Reichtum seiner Gnade wird über mindestens zwei künftige Zeitalter den Geschöpfen präsentiert. Damit ist aber auch klar, dass die Gnade weiterhin wirksam wird, denn Jakobus schreibt, denn das Gericht ist erbarmungslos bei dem, der nicht Erbarmen getan hat. Es rühmt aber Erbarmen gegen das Gericht, oder die Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht. Damit ist klar, die Barmherzigkeit steht letztlich über jedem Gericht, wie wir auch in Römer 11, 32 lesen. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, auf das er sich aller erbarmt. Ja, wir haben gehört, Paulus wurde abgesondert vom Mutterleibe an. Und dazu gehörte sein ganzes Wesen auch, Dazu gehörte sein Eifer, sein Perfektionismus, seine Konsequenz und wie die Dinge alle heißen mögen. Weiter gehören hier auch seine Erfahrungen, seine Erlebnisse, ja sein ganzes Umfeld dazu. Alles musste dem Paulus zum Guten zusammenwirken. Durch Absonderung bekam Paulus und bekommen wir eine Sonderbehandlung. Und was hat diese Sonderbehandlung für ein Ziel? Herrlichkeit, Herrlichkeit. Diese Sonderbehandlung hat Herrlichkeit zum Ziel. Die Auswirkung der Berufung durch Gnade war unter anderem die Enthüllung des Sohnes Gottes in Paulus. Das war so wichtig, dass der Sohn Gottes sich in Paulus geoffenbart hat. Plötzlich kann Paulus mit seinen inneren Augen den Sohn Gottes sehen. Mit einem Mal sieht er sein Wesen, seine Eigenschaften, seine wunderbare Liebe. Und wenn wir ihn wirklich erkannt haben, wie er ist, wenn wir ihn sehen mit seiner, in seiner ganzen Liebe, dann können wir solche sein, die durch Jesus Christus alles ertragen können. Jeden Weg gehen können. Ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Und zwar nicht mehr aus eigener Kraft, sondern weil wir so von ihm in Beschlag genommen werden. Paulus hat erkannt, ihn erkennen, die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen, das ist so kostbar. Das ist etwas Außergewöhnliches. Ich rühme mich der Bedrängnisse, der Nöte, der Drangsalen. Ich rühme mich meiner Schwachheit auf, dass der Christus in mir immer stärker wird. Er hat erkannt, dass da ein Geheimnis verborgen liegt, das ist so groß. Er hat sich nur noch nach dem ausgestreckt, nach etwas, was jeder natürliche Mensch sagen würde. Nein, alles nur keine Schwachheit. Nein, alles nur keine Nöte, keine Bedrängnisse. Paulus hat erkannt, dass Gott hier in diese Sache etwas ganz Besonderes hineingelegt hat. Diese Schau macht aus Paulus ein Mensch, der gar nicht mehr anders kann, als sich dieser Liebe, diesem wunderbaren Gott hinzugeben. Alles andere, was dieser Kosmos sonst noch zu bieten hat, verliert seinen Reiz. Wer eine innere Enthüllung des Sohnes Gottes erfahren durfte, der wird auch von diesem Sohn erfüllt. Der Christus in uns wird uns immer mehr erfüllen und dadurch auch die treibende Kraft in uns. Das Herz wird voll und wessen Herz voll ist, dessen Mund geht über. Die innere Enthüllung des Sohnes Gottes war also die Grundlage für das Verkündigen des Sohnes in den Nationen. Kann man ohne diese innere Enthüllung den Sohn bei den Menschen in rechter Weise verkündigen? Wer ohne diese innere Offenbarung den Sohn verkündigt, verkündigt den Menschen ein Zerrbild des Sohnes. Wir aber brauchen eine biblische Gottesschau, damit wir kein verzerrtes Gottesbild verkündigen. Wer in Gott ein Wesen sieht, das nur nach Werken beurteilt und das nur mit religiöser Frömmigkeit zufriedengestellt werden kann, der liefert ein verzerrtes Gottesbild, das nicht recht ist und dem Denken der Freunde Hiobs mit dem Denken der Freunde Hiobs verglichen werden kann. Diese innere Enthüllung des Sohnes legte Paulus nicht zuerst Fleisch und Blut dar, um dazu dann auch die Meinung der Menschen zu hören. Zuerst wollte Paulus in der Zweisamkeit mit seinem Herrn und Gott diese neue Schau auf sich einwirken lassen, damit er über seine Identität und seine Berufung Klarheit erhielt. Ja, wir haben gesehen, es braucht eine innere Offenbarung des Sohnes Gottes. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns Gnade gibt, dass wir ihn sehen dürfen, so wie er ist. Und das alleine schenkt uns die Befriedigung, dieses Glück, diese Gnade, diesen Frieden, den wir wirklich brauchen. Amen. Amen.
they try to